Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wer einen Rollstuhl braucht oder Menschen im Rollstuhl hilft, der weiß, eine Stufe, eine Treppe, das können unüberwindbare Hürden sein. Ein Team aus Südkorea will das ändern. Mit Rädern, die auf Knopfdruck auch Treppenstufen hochfahren können. Das gleich hier in Forschung aktuell, heute mit mir, Katrin Kühn. Zuerst der Blick auf Mpox, wo die WHO ja vor einer Woche die höchste Alarmstufe ausgerufen hat.
Currently the situation is under control, but for now, because we can't predict what might happen tomorrow.
Im Moment ist die Lage unter Kontrolle, aber wer weiß, was morgen passiert. Das sagt hier Foster Mohale, der Sprecher des südafrikanischen Gesundheitsministeriums, in einem Fernsehinterview. Ja, was passiert morgen oder übermorgen? Und wissen wir überhaupt genug über das, was aktuell bei Mpox vor sich geht, wie das aktuell mit der Mensch-zu-Mensch-Übertragung läuft, wegen der die WHO ja auch so warnt? Am Ende kommt nämlich ein großer Teil unseres aktuellen Wissens aus Tierstudien im Labor, sagt Assisa Volz von der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Wir haben vorhin vor der Sendung miteinander gesprochen. Assisa Volz ist Pockenvirologin, Vorsitzende der Kommission Zoonosen der Gesellschaft für Virologie und arbeitet schon lange zu dem ganzen Thema.
Genau, wir arbeiten schon seit mehr als 15 Jahren mit den Pockenviren und untersuchen im Tiermodell, welche krankmachenden Eigenschaften die Pockenviren denn mitbringen, um eine Krankheit im Tier zu induzieren. Welche Unterschiede es bei den Viren gibt, welche Infektionsrouten eingesetzt werden können und welche unterschiedlichen Immunantworten hervorgerufen werden.
Und wenn wir jetzt auf die Lage aktuell schauen und uns Menschen auch, dann heißt das, das meiste Wissen im Moment kommt auch aus Tiermodellen und weniger aus aktuellen größeren Studien bei Menschen.
Die präzisen Daten, die wir bisher haben, kommen aus Tiermodellen. Und wir verstehen aktuell das Geschehen im Menschen noch sehr wenig, warum das Virus sich jetzt so effizient von Mensch zu Mensch verbreitet. Und wir versuchen, die Daten aus dem Menschen jetzt mit unseren Tiermodellen zu korrelieren, um daraus wirklich im Detail die Ursachen zu verstehen.
Und wenn ich mich als Mensch dann jetzt infiziere, bei einer Mensch-Mensch-Übertragung auch, erstmal muss das Virus ja in meinen Körper reinkommen irgendwo. Und da braucht es eine Eintrittsstelle. Und da kann man jetzt lesen, das läuft über die Läsionen oder die Pocken. Wie genau?
Genau, also der Hauptübertragungsweg der Mpox-Viren ist über den direkten Kontakt, direkter Kontakt mit Haut und Schleimhaut von Infizierten. Insbesondere über die sogenannten Pockenläsionen, also die Pocken, die sich auf der Haut manifestieren. Und diese Pocken beinhalten eine sehr große Virusmenge, die bei dem direkten Kontakt übertragen wird und dann über kleinere Haut- oder Schleimhautverletzungen eintritt. Das kann zum Beispiel am Auge vorkommen, am Mund, in den Nasenbereichen und auch im Bereich der Genitalien und gegebenenfalls auch über den Respirationstrakt.
Und dann kann man oft lesen, ja, enger Hautkontakt ist nötig. Aber manchmal wird auch diskutiert, kann es nicht auch über Aerosole in der Luft passieren? Also jetzt nicht Spucke, dass ich jemanden direkt anspucke und der nimmt es mit dem Mund auf, sondern übers Atmen. Wie ist da der Stand?
Das ist auch für die Mpox-Viren beschrieben in Einzelfällen, dass es auch über die Tröpfcheninfektion zur Übertragung des Virus kommt. Da vermutet man, dass über die Pockenläsionen im Nasenrachenbereich, also im Bereich der Nasenrachenschleimhaut, auch große Mengen an Virus in den Speichel oder auch in Respirationssekrete kommen und somit dann beim Sprechen, beim direkten Kontakt übertragen werden. Aber hier haben wir noch sehr, sehr wenig Verständnis, wie diese Übertragung genau abläuft und ob sie im aktuellen Ausbruch eine Rolle spielt.
Auch weil da die entsprechenden Studien fehlen, weil das auch schwieriger ist, das wirklich umzusetzen. Also richtig genau kann man das alles noch gar nicht sagen.
Genau, weil natürlich auch eine Vielzahl von Infektionen erst erkannt wird, wenn die klinischen Manifestationen auftreten, sodass es dann schwierig ist, die genaue Übertragung zurückzuverfolgen.
Und das alles, was wir jetzt hier besprechen, das gilt für die, ich nenne es jetzt mal, die beiden Hauptvarianten, Klade 1 und Klade 2, oder ist da zu differenzieren?
Es gilt prinzipiell für beide Kladen, also für Klade 1b, die ja aktuell in Afrika übertragen wird und auch die Klade 2b, die ja 2022 zu diesem großen Ausbruch geführt hat. Die Gemeinsamkeit bei beiden Kladen ist, dass sie effizienter von Mensch zu Mensch übertragen wird. Es braucht keine initiale zoonotische Infektion, um die Infektion zu initiieren, sondern das Virus wird von Mensch zu Mensch weiterverbreitet. Der Unterschied zwischen Klade 1b und Klade 2b ist, dass vornehmlich bei Klade 1b schwerere klinische Verläufe induziert werden, wohingegen Klade 2b einen milderen klinischen Verlauf zu induzieren scheint. Das ist der Unterschied. Aber ganz klar, beide werden effizienter von Mensch zu Mensch übertragen.
Und wenn wir jetzt weiter auf den Ansteckungsvorgang schauen, also dann ist die Inkubationszeit bei Mpox ja tatsächlich relativ lang, 5 bis 11 Tage, manchmal sogar länger. Und manche sagen dann, na, das ist gut, da hat man Zeit, gut zu reagieren. Aber auf der anderen Seite könnte man auch sagen, das ist gut für das Virus, weil es hat Zeit, sich schön weiter zu verbreiten, ohne dass es gemerkt wird.
Prinzipiell kommt es in der Inkubationszeit noch zu keiner Ansteckung, weil es noch keine klinischen Symptome gibt bei Mpox-Virus. Und bei Mpox-Virus ist die Varianz der Inkubationszeit auch sehr lang, wie Sie schon gesagt haben. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie der individuelle Immunstatus des Menschen ist und mit welcher Klade er sich infiziert hat, ob sich um eine letalere Variante handelt oder um die mildere Klade 2b.
Also das ist tatsächlich so, dass es ansteckend ist nach jetzigem Stand, wenn Symptome da sind. Aber das heißt auch, ich muss die Symptome bemerken. Oder kann es auch sein, dass die so sind, dass ich das vielleicht gar nicht richtig mitkriege?
Ja, nach jetzigem Wissensstand kommt es erst bei Auftreten von klinischen Symptomen zu einer Übertragung, also zur Ausscheidung von Virus. Es kann natürlich sein, dass insbesondere bei milden klinischen Verläufen diese Symptome bzw. die Pockenläsionen übersehen werden und es so unerkannt zur Übertragung und Ansteckung kommt.
Ist das auch was aktuell bei Kindern diskutiert wird? Es gab ja auch Fälle unter Kindern, also wird das im Moment auch bei der Klade 1, die offenbar gefährlichere Folgen hat, diskutiert, ob das vielleicht bei Kindern ein Problem ist. Und Kinder haben ja auch öfter mal eher Halsbeschwerden, ähnliches, Symptomatiken, wo dann vielleicht gar nicht so genau geschaut wird.
Absolut, das ist genau das, was man aktuell bei den Kindern diskutiert. Es gibt ja aktuell ungewöhnlich hohe Infektionszahlen bei den Kindern und man vermutet, dass es hier zur Infektion bzw. zur Manifestation der Pockenläsion im Nasenrachenbereich kommt und die Kinder das dann so auch effizienter auf andere Kinder übertragen.
Vieles ist längst noch nicht geklärt bei Mpox, sagt Aziza Volz, Pockenvirologin an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Und wer hierzu jetzt noch mehr hören mag, Aziza Volz und ich, wir haben noch ein ganzes Stück länger gesprochen, auch darüber, wieso Mpox-Viren anders mutieren als zum Beispiel SARS-CoV-2, darüber, was mit der Impfung ist und warum hier jetzt von Kladen und nicht von Virusvarianten die Rede ist. Das komplette Interview, nicht gekürzt, als Forschung aktuell Bonusmaterial quasi, das gibt's in unserer Deutschlandfunk-App unter Forschung aktuell. Und jetzt Themenwechsel. Es gibt immer wieder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die versuchen, das Rad neu zu erfinden. Nicht nur sprichwörtlich, sondern ganz konkret, zum Beispiel aktuell ein Team aus Südkorea. Sie haben ein Rad entwickelt, das geschmeidig über im Weg liegende Steine hinwegrollen kann oder eingebaut in einen Rollstuhl zum Beispiel sogar Treppenstufen überwinden. Vorgestellt wurde alles gerade im Fachjournal Science Robotics und Frank Rutte-Lüschen hat mit dem Projektleiter für uns gesprochen.
Ein Labor am Koreanischen Institut für Maschinen und Materialien. Per Fernsteuerung buxiert ein Mitarbeiter den Prototyp eines Rollstuhls hin und her. Dann gibt er ein wenig Schwung, das Gefährt beschleunigt und der Rollstuhl nimmt zügig 2 Treppenstufen und landet auf einem Podest. Eine verblüffende Vorführung. Sie ist möglich, weil der Rollstuhl auf speziellen Rädern unterwegs ist, sagt Projektleiter Sung Yuk Song.
Our prototype is just
Unser Prototyp besitzt an der Außenseite des Rades eine Art intelligente Kette. Die einzelnen Kettenglieder sind mit Speichen mit der Radnarbe verbunden. Und die Spannung dieser Speichen können wir ändern.
Es sind viele Speichen und sie bestehen aus dünnen, aber hochstabilen Kevlarfasern. Auf ebener Strecke sind sie straff gespannt, dadurch ist das Rad schön rund. Steht ein Hindernis im Weg, wird per Fernbedienung auf Knopfdruck ein Motor aktiv, er steckt in der Radnabe. Durch einen trickreichen Mechanismus verringert der Motor die Spannung der Fasern. Sie werden schlaff und hängen durch. Das lässt dann die Kettenglieder, die das Rad umfassen, ein Stückchen länger werden. Die Folge, das Rad leiert aus, kann sich dadurch der Form des Hindernisses anpassen und geschmeidig darüber hinwegrollen. Danach zieht der Motor die Speichen wieder straff und das Rad kehrt zurück in seine alte, runde Form.
Dieser Rollstuhl kann nicht nur Treppen bewältigen, sondern auch unregelmäßig geformte Felsen überwinden. Auf ebener Fläche ist er ziemlich fix und lässt sich gut lenken. Wir haben unsere Räder aber auch in einen vierrädrigen Roboter eingebaut. Und der kann Hindernisse überwinden, die 1,2 mal höher sind als der Radius seiner Räder.
Roboter, die Hindernisse bewältigen können, stehen schon lange im Fokus der Forschung. Manche Arbeitsgruppen versuchen es mit Raupen oder Kettenfahrzeugen, ähnlich wie bei einem Panzer. Andere bestücken ihre Roboter mit Beinen, sodass sie über ein Hindernis hüpfen oder klettern können. Demgegenüber habe das formwandelnde Rad so einige Vorteile, findet Song.
In case of the caterpillar, they said the mobile robot.
Raupenbasierte Roboter haben das Problem, dass sie sich wenig effizient auf ebenen Flächen bewegen. Außerdem können sie einigen Schaden anrichten, wenn sie ein Hindernis überwinden. Und auch gegenüber humanoiden Robotern, die auf zwei Beinen laufen, halte ich unser Rad für effektiver.
Doch bis zur Einsatzreife des flexiblen Rades gibt es noch einiges zu tun. So müssen die Fachleute untersuchen, wie robust und haltbar es ist. Und?
Zurzeit bedienen wir alles noch ferngesteuert. Aber wir arbeiten schon daran, dass es Hindernisse automatisch erkennt und sich dann von selbst an sie anpasst. Außerdem bemühen wir uns darum, es leichter zu machen.
Herausforderungen, die sich meistern lassen sollten, hofft Sung-Yuk Song und denkt schon über den Einsatz in einem treppenüberwindenden Rollstuhl hinaus.
Derzeit konzentrieren wir uns noch auf den Rollstuhl. Aber unser Rad sollte sich auch in andere Gefährte einbauen lassen. Im Prinzip in alle möglichen Roboter.
Hindernisse überwinden per Knopfdruck. Frank Rothelüschen über ein seine Form wandelndes Rad aus Südkorea. Weggeschwemmte Autos. Zerstörte Häuser, verbrannte Erde. Die Bilder von Dürren, Stürmen oder extremen Niederschlägen machen es immer wieder deutlich. Der Klimawandel, der kommt uns teuer zu stehen. Und die Schäden von Extremwetterereignissen sind ja hier nur ein Teil. In letzter Zeit gibt es zunehmend Studien, die die ökonomischen Kosten deutlich höher einschätzen als bisher angenommen. Thomas Schröder hat sich alles einmal für uns angeschaut.
Diego Kenzig arbeitet als Ökonom an der Northwestern University in Evanston. Und es gibt eine Sache, die ihn sehr beschäftigt.
Der Klimawandel, der wird oft als existenzielle Bedrohung beschrieben, gerade wenn wir uns die Klimaforschung anschauen. Das steht jedoch im Kontrast dazu, wie Ökonomen typischerweise über die ökonomischen Folgen des Klimawandels denken.
Denn wenn Ökonomen nachschauen, wie sich Temperaturanstiege in der Vergangenheit auf das Wachstum ausgewirkt haben, finden sie übereinstimmend eher kleine Effekte.
Vielleicht 1, 2 oder 3% Verlust des Bruttoinlandsprodukts, wenn sich die Temperatur um 1 Grad Celsius erhöht.
Aber ist der Klimawandel tatsächlich nur eine kleine Delle in der Konjunktur oder drohen am Ende doch große volkswirtschaftliche Verluste? Um das zu überprüfen, haben Diego Kenzig und sein Kollege Adrian Billal von der Harvard University die gleichen Standardmodelle verwendet wie viele Vorläuferstudien. Doch diese hatten sich meist angeschaut, wie sich Temperaturveränderungen in einzelnen Ländern auf die Wirtschaft ausgewirkt haben. Kenzig und Billal dagegen nehmen die globale Erwärmung als Grundlage. Effekte, die weltweite Temperaturanstiege in der Vergangenheit auf die Wirtschaft hatten, haben sie für die Zukunft hochgerechnet. und kamen zu Ergebnissen, die sie selbst überrascht haben.
Das sind wirklich substanzielle Effekte, die wir da finden. Zum Beispiel, dass bis 2050 der Konsum und das Bruttoinlandsprodukt sich um etwa 30% verringern.
Es ist bekannt, dass Menschen bei Temperaturen ab etwa 25 Grad aufwärts weniger produktiv sind. Auch ganze Ernten können durch Dürre oder Starkregen vernichtet werden. Diese und andere Effekte glauben Kenzig und Bilal über globale Daten besser einfangen zu können. Denn letztlich können starke Temperaturanstiege in anderen Weltregionen oder auf den Ozeanen auch Extremwetter in anderen Ländern und Regionen auslösen. Ein Effekt, der unbeachtet bleibt, wenn man nur Daten innerhalb nationaler Grenzen erhebt. Gestützt werden die Ergebnisse von Kenzig und Bilal von einer weiteren Studie, die eine völlig andere Herangehensweise gewählt hat. Forscher des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung werteten in einer kürzlich erschienenen Nature-Studie detaillierte Klimadaten aus 1600 Regionen aus, die neben Temperaturanstiegen auch große Temperaturschwankungen und Extremniederschläge umfassten. Bei der Berechnung des volkswirtschaftlichen Schadens kamen Leonie Wenz und ihre Kollegen zu ähnlichen Größenordnungen wie die US-Ökonomen.
Es gibt tatsächlich schon auch einen Trend dahin, dass immer höhere Schäden gefunden werden. Also einfach dadurch, dass wir mehr Daten haben, dass wir bessere Daten haben, dass wir auch bessere Methoden haben, mehr Rechenkapazitäten, um diese Daten auszuwerten, dass immer mehr Klimakanäle sozusagen hinzugenommen werden, also nicht nur die Temperatur, sondern auch die extremen Ereignisse und so weiter. Und insgesamt würde ich schon sagen, dass es immer mehr empirische Evidenz gibt, die zeigt, dass die Schäden doch noch größer sind, als man das bisher angenommen hat.
Wenz und ihre Kollegen arbeiten gerade an einer Folgestudie, die den gefundenen Rückgang der Wirtschaftsleistung umlegt auf den Anteil, den eine Tonne CO2 an diesem wirtschaftlichen Schaden hat. Diego Kenzig hat das bereits getan.
Unsere Schätzung ist etwas mehr als $1,000 per Tonne CO2 und das ist ein sehr hoher Wert verglichen mit vorherigen Schätzungen. Die liegen mehr im Bereich von vielleicht $150.
Die sozialen Kosten für einen Transatlantikflug zum Beispiel, bei dem gut eine Tonne CO2 ausgestoßen wird, würden demnach ungefähr 1.000 Euro betragen. Aber wie sicher ist dieser Wert? Es könnte ja auch sein, dass es der Menschheit gelingt, sich in den kommenden Jahrzehnten sehr gut an die Klimafolgen anzupassen und dadurch wirtschaftliche Schäden zu verringern.
Unsere Schätzungen schließen den historischen Grad von Adaption mit ein, aber in Zukunft könnte natürlich viel mehr Adaption passieren, wenn die Politik die richtigen Dinge macht. Dann könnten unsere Effekte natürlich kleiner ausfallen.
Immerhin sind solche ökonomischen Zahlen eine Sprache, die in der Politik sehr gut verstanden wird. Dass es darüber hinaus noch viele andere Gründe zum Handeln gibt, versteht sich von selbst.
Alles, was sich jetzt nicht leicht im Bruttoinlandsprodukt ausdrücken lässt, wie zum Beispiel der Verlust von Heimat, vom eigenen Haus, von Menschenleben, aber auch von sowas wie der Biodiversität, das ist natürlich alles daran nicht abgebildet. Und das sind aber natürlich trotzdem relevante Kosten für uns, die sozusagen zusätzlich zu diesen rein wirtschaftlichen Schäden noch hinzukommen.
Thomas Schröder über die ökonomischen Kosten des Klimawandels. Und damit jetzt an dieser Stelle von Forschung aktuell Zeit für die Wissenschaftsmeldung. Lucian Haas ist dafür jetzt hier im Studio.
Pythonschlangen haben ein weiches Herz, aber erst nach einer kräftigen Mahlzeit. Pythons sind dafür bekannt, selbst große Tiere wie Wildschweine, Schafe oder Alligatoren gewissermaßen mit Haut und Haaren zu verschlingen. Danach liegen sie tagelang faul herum, um zu verdauen. Der Druck, den die fette Beute von innen auf den Schlangenkörper und alle Organe ausübt, ist enorm. Forschende der University of Colorado haben bei Fütterungsversuchen mit Pythons untersucht, wie das Herz der Schlangen auf diesen Stress reagiert. Sie fanden heraus, dass sich die Herzmuskelfasern nach einer großen Mahlzeit wie bei einem Sportlerherz ausdehnen, flexibler werden und dabei mehr Kraft entwickeln. Auch das Gewebe in den Herzkammern wird weicher. Diese Veränderungen verlaufen erstaunlich schnell und finden innerhalb eines Tages statt. Die Studie ist im Fachmagazin PNAS erschienen.
Eine spezielle Transportbox verdoppelt das Zeitfenster für Herztransplantationen.
Mit den heute üblichen Verfahren kann ein Spenderherz bis zu 4 Stunden außerhalb des Körpers aufbewahrt werden, in einer Kaliumlösung und auf 4 Grad Celsius heruntergekühlt. Doch dabei leiden die Herzzellen zunehmend unter Sauerstoffmangel. Forschende aus Schweden haben ein neues Verfahren entwickelt. Mit dem könne ein Herz bis zu 8 Stunden lang frisch gehalten werden. Sie nennen es Heart in a Box. In die Transportkiste ist neben der Kühlung eine Pumpe integriert, die aktiv eine mit Sauerstoff angereicherte Nährlösung durch die Herzkammern leitet. Eine aktuelle Studie im Fachjournal The Lancet zeigt, dass nach Herztransplantationen mit dem neuen Transportverfahren auch weniger Komplikationen bei den Organempfängern auftraten.
Der Klimawandel erhöht das Risiko von Überschwemmungen.
Und zwar weltweit um fast 50% bis zum Jahr 2100. Das ist das Ergebnis einer Studie, die im Fachmagazin Water Resources Research veröffentlicht wurde. Darin haben Forschende der Universität Bristol mit einem räumlich hochaufgelösten hydrologischen Modell berechnet, wie sich verschiedene Szenarien der Entwicklung von Treibhausgasemissionen darauf auswirken, wie häufig und heftig es zu Überschwemmungen kommt. Das um knapp 50% höhere Risiko würde sich ergeben, wenn die Staaten ihre Klimaschutzversprechen nicht einhalten. Im Szenario mit stark reduzierten Emissionen steigt das Risiko bis zum Jahr 2100 dagegen nur um 6%.
Laborfleisch lässt sich ernten.
Zumindest mit einem neuen Verfahren, das ein israelisches Forschungsteam im Fachmagazin Nature Food vorstellt. Damit lässt sich fleischartiges Gewebe in einem kontinuierlichen Prozess erzeugen. Bisher wird Fleisch im Labor nur in kleinen Chargen, in geschlossenen Kulturgefäßen gezüchtet. Die Erträge sind gering und die Produktion entsprechend teuer. Bei der neuen Methode wachsen Hühnerzellen wie auf einer Art Fließband auf einem veganen Nährmedium heran. Überschüssige Zellen lassen sich täglich aus dem Bioreaktor entnehmen und weiterverarbeiten. Laut Angaben der Forschenden soll diese Art der Laborfleischproduktion bereits mit den Preisen für Hühnerfleisch von Biofarmen in den USA konkurrieren können.
20-minütige Atemübungen können Schmerzen von Krebspatienten reduzieren.
Das geht aus einer Studie von Forschenden aus Malaysia im Fachmagazin BMJ Supportive and Palliative Care hervor. Sie machten ein Experiment mit Patienten einer Palliativstation, die an verschiedenen Krebsarten erkrankt waren und unter Schmerzen litten. Die Teilnehmenden wurden nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine machte unter ärztlicher Anleitung für 20 Minuten lang achtsame Atemübungen, die andere eine Art von Gesprächstherapie. Bereits nach nur einer Sitzung mit den Atemübungen war die empfundene Schmerzintensität bei den zugeordneten Patienten in allen Fällen geringer als zuvor. Bei der Gesprächstherapiegruppe zeigte sich kein signifikanter Effekt.
Die Lebenserwartung in Deutschland steigt wieder an.
In den Jahren der Corona-Pandemie 2020 bis 2022 war die Lebenserwartung sowohl bei Männern als auch Frauen um 0,6 Jahre niedriger als im Vor-Corona-Jahr 2019. Für 2023 hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden nun erstmals wieder einen Anstieg verzeichnet, und zwar um 0,4 Jahre. Damit wird zwar das Vor-Corona-Niveau noch nicht ganz erreicht, die Experten des Bundesamtes sprechen aber von einem deutlichen Aufholeffekt. Für Frauen liegt die Lebenserwartung aktuell bei 83,3 Jahren. Bei Männern sind es 78,6 Jahre.
Sternzeit, 21. August. Arno Penzias und die Entdeckung des Urknalls. Die meisten Leute bekommen den Nobelpreis für etwas, was sie gesucht haben. Wir haben ihn für etwas bekommen, was wir loswerden wollten. So charakterisierte der aus Deutschland stammende US-Astronom Arno Penzias seinen größten wissenschaftlichen Erfolg. Er war 1933 in München zur Welt gekommen. Die jüdische Familie konnte vor Kriegsbeginn gerade noch in die USA auswandern. Mitte der 60er Jahre untersuchte Penzias gemeinsam mit seinem Kollegen Robert Wilson für ein Telefonunternehmen, ob sich per Satellit interkontinentale Funkverbindungen herstellen lassen. Bei ihren Messungen mit einem Radioteleskop stießen Penzias und Wilson auf ein rätselhaftes Rauschsignal, das gleichmäßig aus allen Richtungen kam. Zunächst glaubten sie an eine irdische Störstrahlung. Sie entfernten sogar das weiße dielektrische Material, das Tauben im Instrument hinterlassen hatten. Doch auch ohne Taubenkot wurden sie die Strahlungsquelle nicht los. Das Signal musste aus den Tiefen des Kosmos kommen. Wilson und Penzias hatten die von der Urknalltheorie vorhergesagte kosmische Hintergrundstrahlung entdeckt. Demnach glüht ein Universum, das aus einem extrem heißen Anfang hervorgegangen ist, heute noch nach, bei einer Temperatur von etwa 3 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Penzias und Wilson veröffentlichten einen nur anderthalb Seiten langen Fachartikel, für den es den Nobelpreis gab. Arno Penzias, einer der Entdecker des Urknalls, litt zuletzt an Alzheimer. Im Januar ist er im Alter von 90 Jahren gestorben.
Das war es für heute von Forschung aktuell mit mir, Katrin Kühn. Und ich sage danke für Ihre Zeit.
Hörtipp. Es war innerhalb von 5 Minuten war der ganze Keller voll. Das war wie so, wann kam das auf einmal?
Die Klimakrise ist da, aber nicht alle erkennen das an.
Hören Sie auf, jeden Starkregen zum Vorzeichen des Weltunterganges zu erklären. Hören Sie auf, mit der Klimaangst Politik zu machen. Kommen Sie endlich zur Vernunft.
Und das können wir allgemein sehen, dass diese organisierte Klimawandelleugnerszene auch umgeswitcht ist zu so einer Energiewende-Kritikern.
Wer sind diese Zweifler, Skeptiker und Leugner? Und wie wird mit der Leugnung Politik gemacht?
Schon vor 3 Jahren warnte ich hier an dieser Stelle, dass die Klimareligion nur als Vehikel dient, um sozialistische Verhältnisse einzuführen.
Die Klimaschutzverhinderer. Mit Leugnern auf Stimmenfang. Im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt in der Deutschlandfunk-App.